Ich darf nun hier fortfahren und möchte Ihnen nun in den nächsten Minuten zur Achsfehlstellung und Beinverkürzung einen Beitrag liefern. Das ist mein Interessenskonflikt. Ja, ganz wesentlich, wenn wir natürlich Beindeformitäten betrachten, ist, dass uns klar ist, was physiologische Fehlformen sind. Bedeutet, wie ist denn die normale Entwicklung der Beinachse? Und hier ist es so, dass Kinder so mit circa 6 Monaten, aber auch meist noch zum Gehbeginn, sehr üblicherweise zum O-Bein neigen, zu Genua vara. Später wird das dann mal kurz gerade, bis sie schließlich die Beinachse wieder in Richtung X-Bein, in Richtung Valgus verändert. Und meistens erst um das 4., 6. Lebensjahr würden wir mit einer geraden Beinachse rechnen. Und Sie sehen, diese Fehlstellungen, die oft einfach physiologisch sind, entwickeln sich dann auch normal zurück. Das ist derselbe junge Mann hier im August 20 und etwas mehr als ein Jahr später hat sich hier dieses leichte O-Bein, was links doch mehr als rechts zu sehen war, von selbst korrigiert. Sehr häufig sehen wir auch Rotationsfehlstellungen in diesem Bereich. Das bedeutet, dadurch erscheint dann oft die Fehlstellung noch deutlich wilder, als sie ohnehin ist. Und eine derartig, würde man schon fast sagen, wilde Fehlstellung, wie Sie sie gerade gesehen haben, korrigiert sich auch in den meisten Fällen völlig ohne Schienen und ohne Orthesen und auch völlig ohne orthopädischen Schuhen oder irgendwelchen Schuheinlagen aus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis hier. Das ist derselbe Junge, 2,5 Jahre später von der Torsionsstörung und auch dem O-Bein ist nichts mehr zu sehen. Schuheinlagen oder Schienen haben hier keine Notwendigkeit oder auch keine Gültigkeit. Was sind nun Dinge, wo wir darauf achten müssen? Was sind sogenannte Red Flags? Natürlich, wenn das einseitig ist, wenn es ein X-Bein oder ein O-Bein ist auf nur der einen Seite, wobei Sie gerade gesehen haben, das Beispiel vorher hat gezeigt, dass das auch mal sein kann. Aber hier geht es dann natürlich auch darum, wie ausgeprägt die Fehlstellung ist. Wenn diese sehr ausgeprägt ist, dann ist das sicher ein Red Flag. Verbiegungen innerhalb eines Knochens, selbstverständlich, da ist natürlich was faul, aber auch die Kombination von Beinlängendifferenz mit Fehlstellung. Weiters muss man immer schauen auf Begleitdeformitäten oder sind sonstige Auffälligkeiten zu sehen? Ist hier noch eine Skoliose? Ist hier ein vierstrahliger Fuß? Wie sind die Proportionen des Kindes? Gibt es irgendwelche Haut oder auch Nagelveränderungen oder auch Haarveränderungen? Kombination mit Schmerzen ist zum Glück sehr, sehr selten bei Kindern. Trotzdem natürlich etwas, worauf man auch fallweise achten muss. Sie haben jetzt gesehen, hier gibt es manche Dinge, die sehr herausstechen, jetzt besonders Verbiegung, aber Beinlängendifferenz natürlich auch und die Begleitdeformität. Ich möchte Ihnen nun hier ein paar solche Beispiele zeigen. Was kann sein bei der Achsfehlstellung plus deutliche Verkürzung? Dies kann nun in Richtung kongenitale Längsdefekte gehen. Da haben wir den kongenitalen Femurdefekt, die Fibula hemimeli und die Tibia hemimeli. Manchmal sind die ersten beiden oder sehr oft sind die ersten beiden auch kombiniert. Beim Femurdefekt haben wir bei diesen drei Erkrankungsbildern sehen wir eine sehr breite Streuung von einer nur milden Verkürzung bis zu einem fast vollständigen Fehlen des Knochens, beim CFD natürlich des Femurs, auch eine Dysplasie und Deformität am proximalen Femur ist die meist dabei und auch oft charakteristische Veränderungen am Kniegelenk, die zur Instabilität führen. Bei der Fibula hemimeli ist ganz klassisch neben auch der Instabilität im Kniegelenk manchmal der Fuß und das Sprunggelenk betroffen. Wir sehen hier oft nur einen vierstrahligen Fuß, dreistrahligen Fuß, also es fehlen 10 Strahlen, aber auch das Sprunggelenk kann deutlich verändert sein. Und wir haben natürlich auch eine Fehlstellung, hier in der Regel einen Valgus und eine Prokuration. Die Tibia hemimeli ist sehr selten mit einer Inzidenz von circa 1 zu fast also circa 1 zu 1 Million. Die Chance, dass Sie das sehen, ist sehr gering und auch die Chance, dass man das irgendwie übersehen könnte, ist ebenfalls ausgesprochen gering. Wie ist es nun Größe, Proportion, weitere Pathologien? Das ist schon ein sehr wichtiger Punkt und da schließe ich jetzt ein bisschen an den Vortrag von Kollegen Mindler. Es gibt eine Klassifikation von genetischen knöchernen Veränderungen und hier gibt es immerhin 771 verschiedene also Entitäten in über 40 Gruppen. Und ich möchte hier nur ein paar auch häufige zeigen, die Achondroplasie, die hier mit Games of Thrones recht bekannt geworden ist oder auch sozusagen medial und in der Popkultur etwas Fuß gefasst hat. Die Pseudoachondroplasie ist so ein Beispiel auch, aber wir haben natürlich auch die Spondyloepiphyseen, Metaplasien, wir haben Diastrophedysplasien, wir haben aber auch natürlich die vitamin-D-resistente Rachitis, die hypophosphatämische Rachitis, Mukopolysaccharidosen, aber auch seltene Knochenveränderungen wie den Morbus Ollier oder auch einfache Verkürzungen. Auch eine Möglichkeit natürlich bei Kindern und Jugendlichen ist eine posttraumatische, also eine traumatische Genese. Hier kann es natürlich durch Verletzung von Wachstumsfugen zu einem partiellen oder zum vollständigen Fugenverschluss kommen. Oder es kann natürlich auch durch eine Fraktur, durch eine fehlverheilte Fraktur zu einer Fehlstellung und Beinverkürzung kommen. Manchmal, eher selten, kommt es auch zu einem Überwachstum nach einer Fraktur, sodass der betroffene Knochen dann sich länger darstellt. Wie ist nun die Untersuchung? Die Untersuchung ist natürlich ganz wesentlich. Wir müssen hier mal klinisch schauen, wie stark ist denn diese Feststellung. Das ist wesentlich, um dann auch die richtigen Röntgen zu machen. Das heißt, wir legen da Plättchen unter das verkürzte Bein, bis das Becken gerade ist. Und mit dieser Zahl der Plättchen oder mit diesen 3 Zentimetern, 4 Zentimetern, wie auch immer, schicken wir dann den Patienten zum Röntgen. Die Röntgen sind wesentlich. Das bedeutet, wir brauchen gute, reproduzierbare Röntgenbilder in einer Standardprojektion. Das ist nicht immer so einfach und wird auch nicht von jedem Institut qualitativ gleich geliefert, weil wir brauchen diese Genauigkeit, um dann eben unsere Planungen und unsere genauen, also Analysen hier durchführen zu können. Sie können sich vorstellen, wenn das Bild verdreht ist, sind diese Winkelwerte schnell mal etwas unterschiedlich. Auch dazu ist immer gut ein Handröntgen. Warum? Weil wir hier das Knochenalter bestimmen können. Da gibt es so Knochen, einen Knochenatlas, noch Kräulich und Peil oder auch eine softwaregestützte Analyse. Das ist entscheidend, weil nur mit dem Knochenalter können wir dann schließlich die Beinlängendifferenz am Wachstumsschluss berechnen, darüber unser therapeutisches Vorgehen planen und überlegen, können wir hier Wachstumsstopp machen, Wachstumslenken oder ist denn das überhaupt noch möglich oder ist es vielleicht schon zu spät, um das Wachstum zu beeinflussen. Jetzt habe ich Ihnen schon ein paar sehr seltene Beispiele gebracht für Fehlstellungen, Verkürzungen. Was natürlich sehr häufig ist, sind idiopathische Fehlstellungen. Bedeutet mehr oder minder milde X-Beinstellungen, Genua valga, oder O-Beinstellungen, Genua vara, wo wir immer überlegen müssen, ist das jetzt korrekturbedürftig oder nicht? Ist das als pathologisch zu werten? Ist das ein Problem für die spätere Belastung und auch idiopathische Beinlängendifferenzen. Beinlängendifferenzen bis zu ca. 1 Zentimeter sind sehr häufig, bedürfen in der Regel keiner Therapie. Ab 2 Zentimeter denken wir an eine Therapie und es gibt schon so idiopathische Hypotrophien, sagen wir da, wo das Bein kürzer ist, meistens auch ein bisschen schmäler ist, die aber auch bis zu 3-4 Zentimeter ausmachen können. In diesen Fällen lenken wir recht gerne das Wachstum oder stoppen wir es. Da haben wir die Hemiepiphysiothese, die Wachstumslenkung. Da blockieren wir die Wachstumsfuge auf einer Seite. Dadurch kommt es dann schließlich zu einer Wachstumslenkung und damit zu einer Begradigung, zum Beispiel in diesem Beispiel der X-Beine. Das können wir machen, wenn wir keine Beinlängendifferenz dabei haben und wir können damit auch keine Torsion beeinflussen. Es braucht gesunde Wachstumsfugen und vor allem ganz wichtig, es braucht Wachstumsfugen, die noch wachsen, die noch nicht verschlossen sind. Der Fugenschluss bei Mädchen ist mit 14 Jahren, bei Burschen mit 16 Jahren. Dies kann jedoch natürlich auch mal ein Jahr früher sein, wenn ihr das Knochenalter abweicht. Und Sie müssen natürlich bedenken, dass wir hier auch dann noch Zeit zum Wachstum brauchen für die Korrektur, je stärker die Fehlstellung ist. Indikationen sind hier die Abweichung der mechanischen Kniegelenksachse und je nachdem, in welchem Bereich das ist, es gibt hier zwei, also Zonen nach dem, ich fast sagen, dem Erfinder dieser Wachstumsplatten nach Stephens, und Zone 2 und 3 ist hier die Indikation für die Korrektur gegeben. Aber wir machen natürlich auch eine Ganganalyse in vielen Fällen, um das noch zu verfeinern, und beachten auch weitere Faktoren. Diese Platten sind sehr gut. Man kann sie auch bei Sprunggelenksfehlstellungen verwenden und auch bei selteneren Dingen und auch natürlich teilweise bei pathologischen Fugen. Wie funktioniert das normalerweise? Wir geben so eine kleine Platte rein, Schraube unter der Fuge und Schraube drunter der Fuge. Damit ist diese Fuge auf dieser Seite blockiert und kann dann eben im Wachstum die Fehlstellung korrigieren. Das funktioniert in der Regel gut bei gesunden Fugen, auch bei pathologischen Fugen. Dieser Patient hat eine Diastrophe-Dysplasie, Sie haben es auch schon gesehen bei der XLH. Hier ist es natürlich so, dass das Wachstum langsamer ist. Damit ist natürlich auch die Korrektur langsamer und das Wachstum ist pathologisch. Das heißt, da ist auch die Gefahr größer, dass wieder mal was davon zurückkommt. Bei der Beinverkürzung machen wir eine Epiphysiothese. Da können wir die Wachstumsfuge stoppen. Das bedeutet, wir bohren ein sehr großes Loch in die Wachstumsfuge und diese kann dann nicht mehr wachsen. Das muss natürlich genau berechnet werden, damit wir hier nicht zu einer Unterkorrektur oder zu einer Überkorrektur am Ende kommen. Ich möchte Ihnen noch ein paar kurze Beispiele zeigen, so von einer deutlichen Verkürzung und der Achsfehlstellung, dass Sie auch so Verläufe sehen von Patienten. Hier haben wir eine Patientin mit einer sehr großen Beinlängendifferenz und auch Fehlstellung, immerhin mehr als 10 cm, prognostiziert zum Wachstumsschluss mit 16 cm. Dies ist eine Fibula-Hemimelie. Sie sehen, die junge Dame hier hat keine Fibula und ein Femurdefekt. 2014 war dann die erste Verlängerung hier, wobei wir das Knie hier immer schützen müssen aufgrund dieser Knieinstabilitäten. Damals Verlängerung 5 plus 3 cm, insgesamt volle 8 cm hier. Sie sehen das natürlich mit Fixateur extern in diesem Alter. Und dann hier mal der erste Verlängerungsschritt. Aber hier haben wir natürlich ein Problem, was bestehen bleibt. Das heißt, hier kann es natürlich wieder zur Fehlstellung kommen. Die junge Dame war damit aber schon mal sehr gut korrigiert, konnte einmal normale Schuhe tragen oder Schuhe halt mit einem Beinlängenausgleich, aber natürlich noch verkürzt und die Fußfehlstellung war noch sehr deutlich. Die haben wir dann im nächsten Schritt korrigiert, wo wir die Fußfehlstellung korrigiert haben durch verschiedene Osteotomien am Fuß und aber dann gleichzeitig natürlich das in einem Apparat inkludiert haben, um hier eine Verlängerung des Unterschenkels noch durchzuführen. Dies waren die nächsten 5 cm und jetzt sind wir schon auf 13 cm und das hat auch gut geklappt. So ein Apparat wäre in diesem Fall jetzt zum Beispiel 4,5 Monate am Bein und Sie sehen, danach hat man das wieder gut stabilisiert. 2021 dann schließlich der letzte Verlängerungsschritt. Wir haben hier bei einer, also 2023 war der letzte Schritt, bei 3 cm Beinlängendifferenz, dann schließlich noch ein Verlängerungsmarknagel und somit dann ein vollständiger Beinlängenausgleich. Machen wir auch oft bei sehr schweren Fehlstellungen, bei großen Verbiegungen der Knochen, wie Sie hier sehen, im Falle eines Morbus Ollier, einer unilateralen Enchondromatose, wo wir auch mit den Fixateuren über eine komplexe Planung hier dann langsam über viele verschiedene Schritte dann die Fehlstellung korrigieren und somit dann am Schluss zu einer geraden und von der Rotation her richtigen Beinachse kommen. Schwierig ist hier natürlich, wie gesagt, immer, es geht dann natürlich weiter, das ist Work in Progress. Das heißt, hier sehen Sie dann nochmal ein letzter Verlängerungsschritt mit einem Verlängerungsmarknagel. Posttraumatisch, hier ist natürlich immer die Epiphysenfuge betroffen in irgendeiner Weise. Hier kann man, wenn das kleine Brücken sind, so Epiphysenbrücken auch resizieren, was gut funktioniert. Wenn keine Beinlängendifferenz dabei ist, kann man eine Akutkorrektur mit Nagel und Platten machen. Ansonsten sind wir hier natürlich wieder mit dem Fixateur oder auch mit Nägeln dabei. besonders schlimm, wenn so eine Wachstumsfugenverletzung sehr früh beginnt, zum Beispiel wie in diesem Fall mit 7 Jahren, weil hier natürlich eine ganz massive Wellenlängendifferenz wiederum entsteht, die wir dann ebenso wieder über viele Schritte über die Jahre hindurch verlängern müssen. Hier die erste Verlängerung 2013, später dann Verlängerungen mit Marknägeln. Wir wissen, ab dem ca. 10. Lebensjahr funktioniert das auch recht gut bei Kindern am Femur. Hier haben wir auch recht schön zeigen können in einer rezenten Studie, dass das gut und sicher machbar ist. 2018 schließlich dann die zweite Verlängerung, wo dann schon ein vollständiger Ausgleich möglich war. Bei posttraumatischen Fehlstellungen mit Verkürzung verwenden wir auch regelmäßig nun diesen Verlängerungsmarknagel, wo wir auch Fehlstellungen korrigieren können durch komplexe Akutkorrekturen gemeinsam mit Fixateuren. Und wir konnten auch hier zeigen, dass für posttraumatische Fehlstellungen diese Verlängerungsmarknägel eine sichere und gute Alternative sind zu anderen Methoden wie den Fixateuren. Jetzt habe ich Ihnen einen Korrekturalgorithmus versprochen, der ist natürlich recht schwierig zu bringen. Trotzdem möchte ich sagen, wir haben 2 Möglichkeiten, natürlich die Korrektur über Wachstum, die eben ein Restwachstum voraussetzt. Bei Fehlstellung die Wachstumslenkung mit Platten, bei Beinlängendifferenz natürlich der Wachstumsstopp im Sinne der OP nach Kanale, wo wir eben die Wachstumsfuge zerstören. Und wir können diese beiden Dinge natürlich auch kombinieren. Bei Korrektur über die Osteotomie kommt es darauf an, wenn wir nur eine Fehlstellung haben, die keine Beinlängendifferenz dabei hat, so können wir das so eine Akutkorrektur machen mit Nagelplatte, je nachdem, was wir hier verwenden können. Wenn es komplexe Fehlstellungen sind, wieder eher mit dem Fixateur. Dies natürlich auch jetzt bei der Beinlängendifferenz und bei der Fehlstellung mit Beinlängendifferenz, je nach der Komplexität und den Wachstumsfugen, eher Fixateur oder eher Verlängerungsmarknagel. Röntgen sind wesentlich bei diesen Red Flags oder wenn eine Fehlstellung eine Progression zeigt. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir standardisierte, gut beurteilbare Ganzbeinröntgen bekommen und auch idealerweise ein Röntgen der linken Hand. Und wir müssen natürlich darauf schauen, dass wir diese Patienten rechtzeitig sehen, bevor das Wachstum zu Ende ist, sodass wir noch Zeit haben, hier einzugreifen. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse, dafür, dass Sie am Tag vor dem Feiertag und vor dem langen, vielleicht verlängerten Wochenende sich noch für die Kinderorthopädie Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein paar spannende Beiträge bringen haben können und wünsche Ihnen einen schönen Feiertag morgen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bei meinen Mitreferenten für die Vorträge. Vielen Dank.